In Bayreuth, der Podcast wird präsentiert von VFM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast in Bayreuth.
Er ist wieder zurück in Deutschland, der PISA-Schock. Die jüngste Auflage der Bildungsstudie hat gezeigt, die Leistungen mancher deutscher Schüler sind offenbar international nicht konkurrenzfähig. Aber was bedeuten denn beispielsweise Schwächen beim Dreisatz eines 15-jährigen Schülers für dessen weitere Bildungslaufbahn? Muss denn ein naturwissenschaftliches Wissen hervorragend sein, wenn man beispielsweise im Kaufmännischen eine berufliche Laufbahn anstrebt oder auch im Juristischen sich selbst verwirklichen möchte? Oder sind denn vielleicht auch andere nicht-schulische Fähigkeiten ganz wichtig, um einfach später gelungen im Leben zu reüssieren? Darüber soll es heute in unserer neuesten Episode des In Bayreuth Podcasts gehen. Ich habe mir heute einen Experten eingeladen, der im Bereich der Bildung in Bayreuth nicht gänzlich unbewandert ist, möchte ich mal sagen. Ich begrüße heute den Universitätspräsidenten, Herrn Professor Dr. Stefan Leible, bei uns im In Bayreuth Podcast. Schönen guten Tag, Herr Leible.
Hallo und schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gern. Freut mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herr Leible, mal Hand aufs Herz. Man sagt, Mensch, PISA, die Deutschen, die hinken hinterher. Das war schon vor 20 Jahren so. Es ist jetzt scheinbar immer noch so. Haben Sie denn in Ihrer Schulzeit mal eine 5 in Mathe mit nach Hause gebracht?
In Mathe nie.
Sondern in welchem Fach?
Ich glaube, es war mal irgendwann in Latein, weil ich halt nicht gescheit gelernt hatte vorher.
Okay, mal offenbar eine 5 in Latein, möglicherweise nicht gut vorbereitet, aber das hat scheinbar keine allzu gravierenden Auswirkungen für Ihren späteren Werdegang gehabt. Und auch bei Gedicht und Co. haben Sie immer so schön in Ihrer Schulzeit den Jambus, den Dactylus und den Trocheus schön betont, so dieses PISA-Wissen.
Also heute könnte ich das nicht mehr, aber damals habe ich das bestimmt gemacht. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Okay. Sie waren unlängst unterwegs auf Reisen in Asien, als hier noch die Frühlingspause war und noch das Semester noch nicht angefangen hatte. Haben Sie denn beispielsweise, ich glaube, Sie sind in Indien oder auch in China mit gewesen, da so ein bisschen Einblicke in das Bildungssystem in asiatischer Länder mit gewinnen können?
Wir waren in Indien und auch in China an entsprechenden Universitäten und haben uns dort angeschaut, wie dort das Universitätsstudium funktioniert, was die Universitäten dort machen, wie sie auch im Bereich der Forschung unterwegs sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sie sind sehr, sehr schnell unterwegs, sehr, sehr gut unterwegs und wir müssen uns hier warm anziehen und für die Zukunft gut aufstellen, dass wir da auch in Zukunft werden mithalten können.
Sie sagen wir, das heißt, Sie waren nicht gänzlich allein, Sie waren, glaube ich, in einer Delegation unterwegs. Kann man das so sagen? Ist das der richtige Ausdruck?
Wir waren in Indien mit einer Delegation bayerischer Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten unterwegs, gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister, mit Herrn Markus Blume, zunächst 4 Tage in Delhi und die Delegation ist dann noch für 4 Tage nach Bangalore geflogen, dem Hightech- und IT-Zentrum Indiens. Während ich dann mit Herrn Blume nach Peking weitergeflogen bin, weil wir dann noch mit Markus Söder, dem Ministerpräsidenten, in China unterwegs waren.
Und wenn Sie sagen, man muss sich hier ein bisschen in Deutschland möglicherweise warm anziehen, was da an den Universitäten entsteht, ist das einfach, weil die Universitäten dort gut aufgestellt sind oder legt man da schon viel früher die Basis, dass man sagt, man kommt einfach in die Uni und ist schon im Flow von der Bildungslaufbahn her? Oder war da die Zeit zu kurz, um das so einschätzen und eruieren zu können?
Dafür war die Zeit zu kurz, aber der Blick von außen ist, dass das in China ganz bestimmt so ist. In Indien arbeitet man sehr stark dran. Auf jeden Fall haben beide Staaten sehr viele junge Menschen, die sowohl schulisch mit Unterschieden, wie gesagt, zwischen China und Indien, aber auch universitär sehr, sehr gut ausgebildet sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese beiden Länder, sowohl Indien als auch China, sehr stark dabei sind, nicht nur ihre Universitäten auszubauen, sondern die Zusammenarbeit zwischen Universität und Wirtschaft auszubauen, um auch aus dem Bildungswissen dann wirklich neue Investitionen in die Wirtschaft zu machen.
Ist denn diese Zusammenarbeit zwischen Bildung und Wirtschaft, wie Sie gerade gesagt haben, dort stärker oder besser ausgeprägt als hier in Deutschland? Oder was kann man pauschal sagen, was machen die dort in den Ländern besser als man hier selbst in Deutschland?
Sie sind, glaube ich, einfach mittlerweile mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller geworden, als wir es in Deutschland sind. Bei uns haben wir in Deutschland eine wunderbare, sehr starke Forschung, insbesondere in den Grundlagenbereichen. Aber es gelingt anderen Ländern schneller, aus diesem Grundlagenwissen neue Innovationen zu generieren.
Mhm. Gehen wir mal jetzt weg von Ihrer Reise vor wenigen Wochen nach Asien. Sie sind jetzt an der Universität, Sie sind jetzt nicht direkt im Bildungsbereich von Grund-, Mittel- oder Oberschule. Aber kann man denn so aus Ihrer Warte des Akademischen sagen, wenn die PISA-Ergebnisse offenbar nicht so rosig gerade sind für Deutschland, was hat man denn davon, wenn man bestätigt bekommt, man ist im internationalen Vergleich hinter Südkorea oder Singapur, aber noch vor Papua-Neuguinea anzusiedeln, wenn es darum geht, die Photosynthese-Gleichung aufzustellen? Ist das wichtig? Muss man das können?
Das muss man, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, ich würde die Frage auch anders angehen. Wenn man über PISA redet, muss man sich die PISA-Ergebnisse meines Erachtens sehr genau anschauen. Und daraus ergibt sich, wenn man genauer hinschaut, eine deutliche Differenz zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Wenn wir die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund rausrechnen, stehen wir weltweit unter den Top 10. Und das deutet darauf hin, dass wir ein schulisches Integrationsproblem haben, was wir aus meiner Sicht unbedingt lösen müssen. Denn der einzige Rohstoff in Deutschland, den wir haben, der ist Bildung. Mhm. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen. Und da muss man halt einfach gucken, dass man die Integration in der Schule wirklich in den Griff bekommt.
Ganz kurz zum Hintergrund bei PISA, da handelt es sich ja um den Vergleichstest von 15-jährigen Schülern, wenn es um Themen wie Mathematik, Lesekompetenz oder Naturwissenschaften geht. Ist erstmal vor rund 20 Jahren aufgeploppt, als es diesen großen Aufschrei und den sogenannten PISA-Schock gab, sind, ich glaube, 5.000 bis 6.000, 7.000 Schüler international, die daran teilnehmen. Jetzt sagen Sie, man muss da einfach noch ein bisschen besser anpacken und justieren. Hatten Sie denn da beispielsweise die Gelegenheit, mit dem Wissenschaftsminister Herrn Blume oder auch dem Ministerpräsidenten Söder, entweder vor wenigen Wochen oder wann anders, mal darüber zu sprechen? Man sagt immer so schön, Bildungssache ist Ländersache. Muss man das in Bayern lösen oder in Deutschland für alle Bundesländer?
Man muss es, wenn man die Republik betrachtet, deutschlandweit lösen. Bildung ist natürlich Ländersache. Mit Staatsminister Blume habe ich nicht darüber geredet, weil der Herr Staatsminister für Wissenschaft zuständig ist und nicht für die Schulen. Das ist ein anderes Ministerium, von dem aus diese Probleme dann angegangen werden müssen.
Verkommen denn die Jugendlichen in Deutschland mit ihren schulischen Fähigkeiten mehr und mehr? Oder ist es nur so der Eindruck, der sich von außen gewinnen lässt, wenn man sich da so mal die blanken Ergebnisse anschaut? Ich habe gerade schon gesagt, Stichwort Dreisatz, muss man den können oder nicht? Sie sagen, muss man nicht zwingen können. Oder die Photosynthese war es.
Ich glaube nicht, dass sie verkommen. Also das halte ich für ein falsches Bild. Man sollte die PISA-Ergebnisse auch nicht überbewerten. Aber ich kann noch mal drauf, möchte mal darauf zurückkommen, was ich eben gesagt habe. Man muss sich die Gründe für dieses Abschneiden anschauen. Und die sind meines Erachtens insbesondere ein großes Problem bei der Integration der Kinder mit Migrationshintergrund in die Schulen. Die Sprachkompetenz ist nicht hoch genug und Sprache ist der entscheidende Schlüssel, gerade auch an deutschen Schulen, zum Lernen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich anpacken. Die Lehrerverbände fordern schon seit geraumer Zeit verpflichtende Sprachtests und Sprachförderung bereits im Vorschulalter. Und ich glaube, in diese Punkte müssen wir reingehen.
Kann man das vielleicht, lassen wir mal PISA bei den 15-Jährigen, da sagen Sie, Sprache ist wichtig. Ja. Kann man das vielleicht so nach hinten raus, wenn man ins Akademische in der Uni geht, je nach Studiengang vielleicht ein bisschen, ich sag mal, entspannter sehen? Wenn jemand sagt, ich mache einen internationalen Studiengang, sei es jetzt an der Uni Bayreuth oder einer anderen Uni, das ist auf Englisch. Die International Students, die kommen, werden ohnehin in Englisch sprechen. Das Thema dann da, ob man da jetzt den Dativ und vom Genitiv unterscheiden kann, so ein Hintergrund?
Ich glaube, das sollte man grundsätzlich den Dativ vom Genitiv unterscheiden können.
Der ist ja dem sein Tod, sagt man manchmal genau, so gerne.
Der Dativ ist der Genitiv seinem Toten. Das ist eines meiner Lieblingsbücher, zumal derjenige, der es geschrieben hat.
Gruß an Bastian Sick.
An meiner Schule zwei Klassen unter mir war.
Wirklich?
Der war in Bad Spartau am Leibniz-Gymnasium. Wie gesagt, zwei Klassen unter mir und seine Schwester war in meiner Klasse, ja.
Hat die sie mal abschreiben lassen oder vielleicht auch umgekehrt, dass man so merkt, Mensch, aus dem Hause Sick, da kann man auch ins Hause Leible mal was mitnehmen, wenn man vielleicht für Latein nicht ganz so gut vorbereitet ist.
Wir saßen in der Oberstufe meist in unterschiedlichen Kursen.
Okay, gut, dann lassen wir das Thema mal so sein. Wissen wir, Bastian Sick, der Genitiv- und Dativunterscheider, kommt aus dem gleichen Umfeld, aus der gleichen Schule wie Sie im hohen Norden in Bad Schwartau. Jetzt ist es so, der Bildungspolitiker aus Nordrhein-Westfalen, Jochen Ott, ist ein ehemaliger Lehrer, ich glaube, man muss den nicht zwingend kennen, der spricht in Bezug auf PISA von einer Bildungskatastrophe. Der hat gesagt, das Bildungssystem ist kaputt und jetzt muss gehandelt werden. Grunde genommen auch das, was Sie jetzt inhaltlich soweit wiedergegeben haben. Aber er meint auch, die Schulen seien bürokratisch gelähmt, man müsse einfach Lehrer und Direktoren mehr machen lassen. Ist es auch so ein Credo, wo Sie von Hochschulseite her mitgehen? Lass die mal machen, unabhängig von irgendwelchen starren bürokratischen Vorgaben, wenn dann ein guter Pädagoge kommt, der gute Ideen hat?
Ich glaube, dass die Lehrer engagiert sind, aber ich glaube, dass ich als Universitätspräsident nicht urteilen kann, wie Schulen intern derzeit laufen und wie sie besser laufen. Das ist, glaube ich, nicht mein Job und da habe ich auch nicht die Kompetenz dazu.
Der Leiter der PISA-Studie, nochmal auf eine andere Personalie zu kommen, die man nicht genauso nicht zwingend kennen muss, ist der Andreas Schleicher, OECD-Bildungsdirektor. Der hat mit der Kritik an deutschen Pädagogen, ich versuche es jetzt nochmal bei Ihnen, nach der Veröffentlichung der Studie ein bisschen nachgelegt. Kreativer und spannender müsse der Unterricht werden, sagt in einem Interview mit der Zeitung Die Welt. Und Reproduktion von Wissen sei das eine, aber die Kunst, diese Inhalte auch zu reproduzieren zu können, dieses gefürchtete Transferwissen auf andere Fälle anwenden zu können, das ist das, worum es geht. Ist das vielleicht was, was man im Hochschulbereich auch manchmal sieht, dass man merkt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Bereich, in Ihrem Fachbereich des Rechtes so Transferwissen, wie das gefragt ist, aber vielleicht auch gerade in den Naturwissenschaften, dass man sagt, ey, der weiß das zwar, wie eine Photosynthese funktioniert oder bürgerliches Recht, aber der kann es nicht auf den Fall anwenden.
Ich glaube, das Transferwissen ist das eigentlich Entscheidende, was man im Leben braucht. Wir versuchen, die an der Universität in allen Fächern die grundlegenden Methoden zu vermitteln. Auf das Spezialwissen kommt es oft, gerade in den ersten Jahren im Bachelorbereich, überhaupt nicht an. Es kommt auf die Methodik an. Wie gehe ich an ein Problem heran und wie versuche ich, eine Lösung für dieses Problem zu erarbeiten? Und das können Sie in allen Fachbereichen verfolgen. Es ist vollkommen wurscht, ob es die Naturwissenschaften sind, ob es die Juristerei ist, ob es Sprachliteraturwissenschaften sind. Sie müssen den Studierenden beibringen, wie definiere ich ein Problem und wie beschreite ich methodisch den Weg, um dieses Problem wirklich lösen zu können.
Und falls das in Grundmittel- oder Oberstufe, sind wir jetzt wieder bei den 15-jährigen PISA-Probanden, möglicherweise nicht so ganz ausgeprägt sein sollte, müssen das dann Sie und Ihre Kollegen an den Hochschulen ausbaden, nenne ich es mal, dass die merken, hey, die haben zwar das Interesse an Recht, aber da hapert es irgendwie an diesen Grundlagen oder an den Fähigkeiten, Transferwissen anwenden zu können.
Ich weiß nicht, ob wir es ausbaden müssen. Ich glaube, ich sehe als grundsätzlich auch eine Aufgabe der Universitäten, diesen Weg zu beschreiten. Und wie sehr der in der Schule vorbereitet wird, das vermag ich so nicht zu beurteilen. Und das liegt dann auch nicht immer an den Lehrern. Also was mich ärgert, ist dieses ständige Lehrerbashing. Also ich glaube, auch Lehrer haben Lehrpläne abzuarbeiten, die von Ministerien vorgegeben werden. Und dann müssen vielleicht mal die Lehrpläne, ohne das im Einzelnen beurteilen zu können, die Lehrpläne nochmal genauer angeschaut und vielleicht auch entrümpelt werden. Und ein Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist wirklich, dieses Lehrerbashing ist ein Punkt, der mich wirklich ärgert, denn ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer sind ganz wichtige Persönlichkeiten in diesem Land und haben mittlerweile nicht mehr die Anerkennung, die sie früher haben. Wir merken das auch in der Universität. Wir haben momentan einen eklatanten Lehrermangel. Gleichwohl sind die Zahlen in den Lehramtsstudiengängen nicht gestiegen, obwohl wir sogar im letzten Jahr noch massiv Werbung gemacht haben. Das deutet darauf hin, dass Lehrerinnen und Lehrer in diesem Staat einfach ein Akzeptanzproblem haben. Und das halte ich für Deutschland insgesamt für wirklich schlecht.
Das muss man dann quasi in den Griff bekommen, damit nicht noch mehr Absolventen von Gymnasien sagen, ach Mensch, Lehrer, Pädagogik, interessant, aber ich lasse da mal lieber die Hände von, da kriegst du immer nur auf die Mütze. Dass man da einfach sagt, Akzeptanz steigern, Anerkennung steigern für den Beruf, um dann auch langfristig personell mit an diese Stellräder mit angreifen zu können.
Ja, ich glaube, das ist wirklich notwendig in dieser Republik. Zumal wir sehen, dass die Schülerzahlen ja wieder steigen und wir schlicht und einfach, nicht nur deshalb, sondern auch, weil sehr viele Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gehen werden in den nächsten Jahren. Auch ich bin ein Kind der Babyboomer-Generation und da brauchen wir den entsprechenden Nachwuchs. Und da hilft auch alle Digitalisierung nichts. Es braucht vorne in jeder Klasse den Menschen, der dort steht, die Schülerinnen und Schüler begeistert. Und wenn wir sehen, dass wir auch in Zukunft vielleicht noch mehr, als wir es in der Vergangenheit schon geschafft haben, weg von großen Klassen müssen und hin zu Kleingruppenunterricht und so weiter, dann wird die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer, die wir brauchen, nicht sinken, sondern deutlich steigen.
Kurze Anmerkung zu den Babyboomern. Das ist die Generation derer, die Ende der 50er oder in der ersten Hälfte der 60er Jahre geboren werden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das bis 1964 oder ob man den 65er Jahrgang auch noch mitnimmt. Aber das sind quasi die Leute, die sich jetzt so der ganz grob der 60 Jahre Marke nähern, dem 60. Geburtstag oder den vielleicht schon hinter sich gebracht haben.
Also ich bin Jahrgang 63 und zähle, glaube ich, definitorisch noch dazu.
63, denke ich, mit dem Jahrgang, da kann man auf jeden Fall mitgehen. Ja. Das ist wunderbar. Seien Sie mal bitte ehrlich, Herr Leible, wenn Sie mal in der Hauptvorlesung vom bürgerlichen Recht stehen, sei es jetzt im Audimax oder in einem anderen Saal, haben Sie schon mal so diesen Satz gebracht, vor dem sich manche erst dies so ein bisschen im Nachhinein fürchten, wenn vorne der Dozent steht und sagt, so, liebe Studierenden, schauen Sie mal bitte nach links, schauen Sie mal bitte nach rechts, grüßen Sie mal Ihre Sitznachbarn, das machen Sie dann und dann sagen Sie nach einer kurzen Kunstpause, die werden Sie am Ende des Semesters nicht mehr sehen. Es wird wohl oder übel, will ich jetzt nicht sagen, aber anhand von des Niveaus ein bisschen ausgesiebt. Ist das ein hartes Wort, ausgesiebt, oder ist es überhaupt gar nicht mehr inhaltlich der Fall, dass man da so eine Auslese macht im Studium?
Ich glaube, das hat mit Aussieben nichts zu tun. Erstens, zweitens, diesen Satz habe ich zum Glück schon lange nicht mehr gehört. Er geistert überall herum.
Auch nicht aus anderer Professoren oder Professorinnenmund.
Zumindest nicht in den letzten Jahren.
Ich halte
diesen Satz auch für falsch, weil er schlicht und einfach demotivierend ist. Und Aussieben halte ich auch für ein wirklich falsches Wort. Wir haben bestimmte Anforderungen, bestimmte Vorstellungen, was ein guter Jurist, eine gute Juristin können muss. Und diese Anforderungen versuchen wir unseren Studierenden zu vermitteln und ihnen das entsprechende Rüstzeug zu geben, um sie zu befähigen, die Anforderungen, denen sie im Examen und denen sie im Beruf begegnen, gerecht zu werden.
Ich denke, gerade im Zusammenhang mit dem Beginn des Studiums, wenn viele oder eigentlich alle Studierenden aus der Schule rauskommen, vielleicht erstmals eine eigene Wohnung oder eine eigene WG, vielleicht sogar in einer ganz anderen Stadt beziehen, merkt man immer so, hoppla, da ist ja niemand mehr, der zu Hause einem die Wäsche rauslegt oder für einen kocht, wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnen sollte. Es geht da so ein bisschen auch immer um das Selbstorganisation und um das sich selbst sein Leben auf die Reihe zu bekommen und organisieren zu können. Ist denn das, sei es jetzt Thema Organisation oder fasst man das mal weiter, Soft Skills, etwas, was man bei der PISA-Studie nicht abfragen kann, was aber später im Leben viel wichtiger sein kann? Sei es jetzt von der Persönlichkeit her oder auch wenn man sagt, ich muss meinen Alltag als Anwalt oder als Naturwissenschaftler auf die Reihe bekommen?
Also wie man in der PISA-Studie, ohne als PISA-Experte zu sein, Soft Skills abfragen kann und sollte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man Soft Skills im wahren Leben unglaublich braucht. Und deswegen sind wir natürlich auch als Universität darum bemüht, unseren Studierenden Soft Skills zu vermitteln. Da gibt es die verschiedensten Angebote auf der einen Seite.
Beispielsweise,
was gibt es da? Ganz kurz noch. Ja. Und auf der anderen Seite ermutige ich alle meine Studierenden schon bei der Erstsemesterbegrüßung, sich deutlich über das Studium hinaus zu engagieren, was ich für unglaublich wichtig halte. Dass jemand gute Leistungen bringt, dafür geht er an die Universität, das erwarten wir von ihm oder von ihr. Aber wir möchten einfach mehr. Und mehr heißt, dass ich mich engagiere, sei es in den politischen Studierendengruppen, sei es in den, ich sag mal, ganz klassischen NGOs, also in den Studierendengruppen, die sich gegen Klimawandel und für ganz andere Dinge engagieren. Oder vielleicht in unserem universitären Racing-Team, dem Elephant Racing oder sonst irgendetwas. Weil das halte ich für unglaublich wichtig, weil das bringt zusätzlich die Fähigkeiten, Teamfähigkeit und so weiter, die man dann später im Leben braucht. Aber Basis ist und bleibt natürlich eine gute Ausbildung.
Und wenn man diese Fähigkeiten nicht zwingend in Lehrplänen, ob der jetzt entrümpelt sei an der Schule oder nicht, braucht, das ist quasi das, was man dann auch im Interagieren mit anderen Menschen abseits des naturwissenschaftlichen Studiums, sei es jetzt im Studierendenparlament, in Hochschulgruppen oder auch bei dem Elephant Racing, wie Sie es ja gesagt haben, mit aufnehmen kann, dass Sie quasi den Möglichkeiten da zur Verfügung stellen für junge Leute, sich einfach zu entwickeln und auch mal über den viel zitierten Tellerrand hinausschauen zu können.
Richtig, also das heißt nicht, wir stellen sie zur Verfügung, sondern die Studierendengruppen, die sie selbst zur Verfügung stellen, die sie selbst organisieren. Und wir können nur dafür werben, dass sich auch diejenigen, die neu auf den Campus kommen, interessiert umschauen, was gibt es alles für tolle Angebote an der Universität, insbesondere von unseren wirklich vielen, vielen Studierendengruppen, um sich dann dort zu engagieren für den Campus, über den Campus hinaus, für die Gesellschaft.
Unabhängig davon, ob man dann wenige Jahre zuvor die Photosynthese verstanden hat oder nicht, wenn man sie vielleicht auch gar nicht mehr, je nach dem eingeschlagenen Berufs- oder Studienziel, nicht mehr brauchen sollte, geht es einfach darum, nicht nur fachliche, hervorragende Menschen, sondern auch, ich nenne es jetzt mal, menschlich gut ausgeprägte Menschen quasi mitentwickeln zu können, die sie selbst entwickeln und denen dabei so eine Orientierungshilfe mit an die Hand zu geben.
Genau das braucht unser Land. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich für diesen Staat, für diese Gesellschaft wirklich zu engagieren, und zwar über ihr Studium, über ihren Job hinaus.
Sehen Sie das zumindest aktuell an der Universität Bayreuth zu dieser Entwicklung, diesen Willen der jungen Leute gegeben? Oder denken Sie, oh, könnte ein bisschen stärker ausgeprägt sein, war vor ein paar Jahren vielleicht noch ein bisschen anders? Leute, die sich engagieren, sich selbst kennenlernen und ihr Umfeld, um später einfach mal tragende Rollen einnehmen zu können?
Also ich glaube, aktuell können wir wirklich zufrieden sein. Was etwas erschreckend, aber auch verständlich war, waren die ersten beiden Jahre nach den Corona-Lockdowns, dass man dann deutlich gemerkt hat, dass es eine große Zurückhaltung gab. Aber das ändert sich zum Glück gerade wieder, sodass wir eigentlich wieder da anknüpfen, wo wir 2019 vor Corona standen.
Ist das auch so ein Thema, was mit Präsenz beispielsweise in Vorlesungen oder Seminar zu tun hat? Dass man einfach mit den Leuten links und rechts, die neben sich sitzen, auch am Ende des Semesters noch interagiert und nicht nur zu Hause am Bildschirm sitzt?
Das hat auf jeden Fall etwas mit Präsenz zu tun. Deswegen haben wir auch großen Wert darauf gelegt, dass wir keine reinen Digitalveranstaltungen oder digitale Studiengänge anbieten. Weil aus meiner Sicht lebt insbesondere das Studium von der Präsenz, von der Kommunikation mit den Kommilitonen und Kommilitonen. Und zwar sowohl im Hörsaal als auch außerhalb des Hörsaales. Ich glaube, das beides zusammen prägt erst die Zeit an der Universität und macht dann wirklich fit fürs Leben.
Und wenn das zumindest an Universität Bayreuth aktuell soweit gut gegeben zu sein scheint, das heißt, es muss einem nicht Angst und Bange werden, wenn man jetzt mal diesen kleinen Mikrokosmos Uni Bayreuth nimmt, wenn man jetzt das dann Rückschlüsse zieht auf die großen internationalen Bühnen, ob man jetzt im PISA-Ranking als Deutschland den 19. oder den 20. Platz belegt, da sollte man sich nicht trügen lassen von dem Eindruck.
Also ich würde mich zumindest nicht kirrer machen lassen. Ich würde PISA als Analyse des deutschen Bildungssystems ernst nehmen. Ich würde genau schauen, wo liegen die Gründe und wo müssen wir als Politik anpacken. Das ist insbesondere eine Aufgabe der Schulpolitik. Dafür bin ich als Universitätspräsident nicht zuständig. Aber ich glaube, da gibt es einiges, was man aus der PISA-Studie wirklich ableiten kann. Aber zurückzukommen nach Bayreuth, wenn ich meine Universität anschaue und insbesondere den Campus anschaue, also diese Kommunikation, diese Kommunikationsfähigkeit, die wird, glaube ich, gerade an einer Campus-Universität in besonderem Maße gefördert und unterstützt. Und die sehe ich in Bayreuth auch als gegeben an.
Kommunikation, die wird gefördert an einem Campus und man soll sich bloß nicht kirre machen lassen, auch nicht für Themen, die vielleicht vor der Universität zeitlich vorgelagert sind, wie es jetzt die PISA-Studie ist, sagt Universitätspräsident Professor Dr. Stefan Leible bei uns heute im In Bayreuth-Podcast. Ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen für das anstehende Semester soweit alles Gute, viel Erfolg und fleißige Studierenden, die ihren Weg gehen, innerhalb und auch außerhalb von Seminaren und Vorlesungen. Dankeschön, Herr Leible.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war's für heute aus unserem In Bayreuth Podcast zum Thema der PISA-Studie mit Herrn Leible von der Universität Bayreuth, dem Präsidenten. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und Servus.
Das war der In Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem Podcast-Portal.